Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Podcast willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass Lars Bobach heute mein Gast ist. Er ist Unternehmer, Blogger, Podcast-Kollege und lebt das papierlose Büro. Zudem ist er Experte, wenn es um das Thema Selbstmanagement geht, hat eine eigene Online-Agentur und ich weiß gar nicht, ob ich was vergessen habe oder ob das alles stimmt. Lars wird uns das sicherlich gleich selbst nochmal sagen. Im heutigen Podcast jedenfalls möchte ich mit Lars über das digitale Unternehmen sprechen. Also das, was hier bei uns beim digitalen Unternehmertum eigentlich ja so das Kernthema ist. Ich möchte von ihm wissen, was aus seiner Sicht das digitale Unternehmen auszeichnet, ob es für alle Branchen sinnvoll ist. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Selbstmanagement, was durchaus Schnittmengen ja zum digitalen Unternehmertum hat. Den einen oder anderen Tool-Tipp versuche ich auch noch aus ihm rauszukitzeln und ich würde vorschlagen, wir legen einfach direkt los. Lars, schön, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, ist genau mein Thema, was du hast. Und du wirst lachen, als ich meinen Podcast Anfang 2018 umbenannt oder auch meine Seite umbenannt habe. Die hieß ja mal Produktiv in digitalen Zeiten und habe ich ja jetzt in Selbstmanagement digital. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nichts mache, Unternehmen digital. Ja, also da würdest du mich dann vielleicht nicht mehr ganz so freudig hier interviewen. Aber ich hätte es dann sehr wahrscheinlich auch recherchiert und wäre dann über deinen Podcast gestolpert, dann wäre das auch nicht passiert.
Ja, sehr schön. Ja, genau. Erzähl vielleicht noch so ein bisschen was über dich.
Ja, gerne. Also ich komme aus dem Rheinland. Ich bin dreifacher Familienvater. Ich bin seit über 20 Jahren verheiratet und bin, ja, was man heute sozusagen Serienunternehmer nennt oder Serial Entrepreneur. Ich habe insgesamt mittlerweile 5 Unternehmen gegründet. Auch teilweise mit großem, teilweise mit nicht ganz so großem Erfolg und habe zurzeit, mein Herzprojekt ist Selbstmanagement im digitalen Zeitalter, wo ich nämlich festgestellt habe, als ich noch so, ich sag mal so in der Phase war, als meine Kinder noch nicht da waren oder ganz klein waren, da war alles noch so ein bisschen überschaubar. Ich hatte wirklich mit so einem Time System gearbeitet, so eine Art Filofax, das ist ein deutsches System, wo man wirklich alles schön im Überblick hatte. Und durch diesen digitalen Wahnsinn, in dem wir uns befinden, und ich sage ja immer, es ist der Dreifach-Overload, ne? Wir haben einen kognitiven Informations- und Kommunikations-Overload. Und wenn das alles wie eine Lawine über dich hereinbricht, dann sind diese alten Tools halt überhaupt nicht mehr geeignet. Und das ist irgendwie so mein Herzensprojekt, diesem digitalen Wahnsinn so Herr zu werden und dass man das wirklich dann im täglichen, im Alltag so im Griff hat, aber dabei natürlich seine großen Ziele, die man ja im Leben haben sollte, nicht aus dem Auge verliert. Das ist so mein Herzensthema. Und da habe ich ja das Navi fürs Leben entworfen. Das ist ja so mein Produkt sozusagen.
Was ist das, ein Navi fürs Leben? Vielleicht kannst du es ganz kurz nur erklären. Also was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Navi fürs Leben, das ist einfach das, was ich vor knapp 10 Jahren, ist das jetzt her, dringend gebraucht hätte. Da hatte ich nämlich so die Orientierung bei mir komplett verloren. Ich war nur noch im Unterholz unterwegs und ich habe mich damals auf alle digitalen Tools und Apps gestützt. Ich habe Taskmanager eingesetzt, ich habe Aufgaben jeden Tag 20 Stück abgehakt und dachte eigentlich, ich bin gut organisiert. Ich war nur noch im Unterholz im Dschungel mit der Machete unterwegs und wusste gar nicht mehr, ob ich noch in die richtige Richtung laufe und noch besser, ich wusste gar nicht mehr, ob ich noch im richtigen Dschungel bin. Ne? Also es war wirklich, ich war völlig orientierungslos und da setzt dieses Navi fürs Leben an. Es hebt uns so in diese Vogelperspektive, ich sage immer so auf 30.000 Fuß hoch und wir gucken von oben mal auf unser Leben und versuchen das dann mal ein bisschen zu strukturieren und da hilft das Navi fürs Leben.
Ja, also super. Also ich glaube, das kann jedem mal gut tun, gerade auch mal so aus der Vogelperspektive da drauf zu schauen. Spannend, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Lass uns mal so ein bisschen über das digitale Unternehmen sprechen. Du hast es ja eben selbst gesagt, du hast auch sehr viele Unternehmen gegründet, auch sehr viel Erfahrung. Ich habe auch einige Unternehmen gegründet und versuche das natürlich auch so in meine Neugründungen mit einfließen zu lassen. Was ist für dich ein digitales Unternehmen?
Boah, das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, Thomas. Also ein digitales Unternehmen ist, wo die Betriebsabläufe weitestgehend digital organisiert oder digital ablaufen und beschrieben sind. Und ich kann jetzt natürlich wirklich nur hier für meine, ich hatte immer kleine Unternehmen, das größte Unternehmen hatte mal 30 Mitarbeiter. Also darüber bin ich nicht hinausgekommen, aber auch selbst da, das habe ich ja dann mal papierlos und digital organisiert. Ein digitales Unternehmen ist für mich, wo wirklich alles digital abläuft und dadurch wahnsinnig eine wahnsinnige Transparenz in den Prozessen und Abläufen entsteht.
Mhm. Die Gefahr ist natürlich, Entschuldigung, die Gefahr besteht natürlich darum, alles digital zu haben, gerade auch bei einem Unternehmen, ich sag jetzt mal, was so aus der analogen Welt kommt, ein klassisches Industrieunternehmen. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, da ging es auch um das Thema Sichtbarkeit. Ganz konservatives, klassisches Industrieunternehmen, die schon mal davon gehört haben, ja, man muss irgendwie bei Google und Co. sichtbar sein, aber was so die digitalen Prozesse, die internen Strukturen angeht, ich hätte jetzt bald gesagt, da läuft in der Arbeitsvorbereitung noch einer mit einem Papier rum, bringt das in die Produktion, da wird abgehakt. Das ist natürlich schwer, in so einer Branche ein digitales Unternehmen voranzutreiben. Was würdest du sagen, was sind so Voraussetzungen, die letztendlich geschaffen sein müssen, damit ich überhaupt ein digitales Unternehmen umsetzen kann?
Ja, also ich meine, ich komme ja genau daher. Ich hatte einen Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern. Ne? Wir haben feuchte Keller abgedichtet und das ist, du kannst dir vorstellen, wir haben am Anfang, es war auch alles auf Papier, ne? Und es war grundsätzlich so, wir hatten so eine Baustellenmappe, so das ist so der Klassiker im Handwerk, nur du hast eine Mappe, wo alle Unterlagen für die Baustelle drin sind. Und die hast du natürlich zweimal, die hat einmal der Monteur oder dann der Handwerker mit in seinem Auto. Und damit wir, wenn der Kunde mal anruft im Büro und fragt, hör mal, was ist eigentlich mit dem und dem auf der Auftragsbestätigung, hat mir die gleiche Mappe natürlich nochmal komplett in Papierform im Büro. Und so waren wir damals organisiert und da habe ich gesagt, das muss irgendwie besser, transparenter gehen. Und dann habe ich ja genau mit so einem, wo du sagst, so ein analoges Unternehmen angefangen, das zu digitalisieren und papierlos oder papierminimiert, muss ich sagen, dann zu organisieren. Und für mich war der erste und wichtigste Schritt, dass ich mit mir selbst angefangen habe. Dass ich wirklich einfach mal überlegt habe, wo kann ich denn jetzt mal irgendwas an meinen Prozessen digital papierlos gestalten? Und wie ich das gemacht habe, dann habe ich das sukzessive auf die Mitarbeiter ausgerollt und die haben dann sofort gesehen, ah, es ist wirklich eine Arbeitserleichterung, es ist wirklich mehr Transparenz, es bringt viele Vorteile. Ne? Und dadurch, dass ich aber als erstes war und ich habe nicht erstmal Riesenanalysen gemacht und was weiß ich jetzt hier, Unternehmer, eine Horde Unternehmensberater reingeholt, die dann was alles theoretisiert haben. Nein, ich habe selber praktisch mit den einfachsten Dingen angefangen und ich sage immer zum Beispiel, wir haben immer dem Kunden, da gibt es so einen Analysebogen, wenn man sich das Haus anguckt und analysiert, woher kommt denn jetzt die Feuchtigkeit, da gibt es so einen Analysebogen und den hatte ich immer in Papierform dabei. So, da habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein und wir haben vorher immer ein paar Sachen abgefragt, also die Assistenz dann sollte immer fragen, Baujahr vom Haus, damit man sich ungefähr mal eine Vorstellung davon machen konnte, wie es gebaut ist, mit was für Baustoffen und. So, das haben wir alles abgefragt und das war auch in diesem Analysebogen drin und das hatte ich immer in Papierform. Da habe ich gesagt, weißt du was, das legen wir jetzt einfach mal als Anhang, das ist eine Kleinigkeit, aber damals, als ich damit angefangen habe, ist ja 7, 8 Jahre her, war das schon ein großes Ding, als Anhang in meinen Kalender. Ja, und dann konnte ich mir das schön auf meinem iPad runterziehen und hatte das dann direkt da. Und dann bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe angefangen, auf dem iPad diesen Analysebogen auszufüllen mit einem Stift. Und so bin ich dann Schritt für Schritt reingewachsen, bis wir dann irgendwann mal das ganze Unternehmen dann digital hatten.
Glaubst du, dass das Thema digital wirklich für jede Branche umsetzbar ist? Also gibt es da irgendwo Grenzen aus deiner Sicht, auch aus deiner Erfahrung? Du hast ja selbst gesagt, du bist kommst aus dem Handwerksbetrieb, hast eine eigene Online-Marketing-Agentur, jetzt hast du ja auch breites Spektrum an Kunden, die ihr dann betreut, mit denen du schon in Berührung warst. Ist das Thema digital wirklich für jede Branche umsetzbar?
Ja, muss. Also ich würde sagen, wirklich für jede. Ne? Also wir betreuen einen Zahnarzt. Ne? Der hat jetzt auf seiner Seite, dass man direkt da den Termin buchen kann. Ich muss da nicht mehr anrufen, muss sehen, dass ich jemand erreiche. Und also eine Kleinigkeit, ne? Aber die das Leben einfach wieder ein bisschen leichter macht. Ne? Und ist auch wieder ein kleiner digitaler Schritt. Ne? Oder wir haben Küchenstudios, die wir betreuen. Ne? Die auch da gibt es natürlich ganz viele Schnittstellen, dass da die Digitalisierung viel mehr Transparenz, aber auch viel mehr Kunden Nähe für Kundennähe sorgen kann. Ne? Und also da gibt es so viele Beispiele und ich kann mir keine Branche vorstellen, wo es nicht irgendwelche Effekte gibt, was Transparenz, Effizienz angeht. Ne? Wir haben zum Beispiel in meinem Handwerksbetrieb, wo wir angefangen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich verkauft habe, haben wir in dem Zeitraum unseren Umsatz mehr als verdoppelt. Und das haben wir aufgrund der Digitalisierung mit dem gleichen Personal in der Verwaltung, in der Administration geschafft. Ne? Weil wir einfach alles viel transparenter und einfacher hatten.
Jetzt hast du, glaube ich, ein gutes Stichwort geliefert. Das ist so meine Erfahrung aus Gesprächen mit anderen kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Es ist ja mal sehr schnell gesagt, mach dein Unternehmen digital. Und letztendlich gilt es ja, herauszufinden oder letztendlich den Beweis zu liefern, was bringt mir denn die Umstellung, ich sage jetzt mal von der analogen Welt in die digitale Welt, rein auch von Zahlen her. Du hast jetzt gesagt, du hast deinen Umsatz verdoppelt, aber das ist ja oft nicht immer direkt messbar zu sagen, wenn du jetzt digital bist, wenn du deine Prozesse effektiver hast, dann bist du automatisch auch, ich sage jetzt mal vom Umsatz her, effizienter oder kannst diesen steigern. Was ist da so deine Argumentation? Weil letztendlich, gerade so mein Beispiel zu bleiben, dieser konservative Unternehmer, der vielleicht da mal von gehört hat, ja, ich muss da vielleicht mal was machen, aber es hat ja bisher immer gut gegangen, so nach dem Motto. Wie überzeugst du den davon zu sagen, mach dein Unternehmen digitaler, dann wirst du auch, ich sag jetzt mal, doppelt so viel Umsatz mit deinem Unternehmen generieren?
Ja, also Umsatz, das hat ja jetzt mit der Digitalisierung, klar kann das helfen dabei. Ne? Aber ich fange immer noch weiter vorne an. Ich sage, die digitale Identität, damit geht alles los. Und die ist heute, also digitale Identität ist an sich schon ein komisches Wort, weil die Identität im Internet ist deine Identität. Ne? Also wir nennen sie noch digitale Identität, aber selbst da machen sich ja die wenigsten Gedanken drüber. Und ich bin wieder erschrocken, wenn hier Kunden hinkommen. Und wir sind ja hier in der Agentur auf kleine mittelständische Unternehmen spezialisiert im Online-Marketing. Wenn man die Webseiten sich anguckt, dann kann man teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die gucken sich die Leute nie an. Ja, und wenn ich hier Vorträge halte zum Thema Online-Marketing, dann mache ich als erstes Dia immer ein Schaufenster, was so richtig so vor 50 Jahren oder 60 Jahren so aussah. Ne? Und sag immer, was ist das? Was hat das mit Ihrem Unternehmen zu tun? Und dann sage ich, ja, genau so sehen von vielen von Ihren Unternehmen die Webseiten aus. Ne? Ne? Und das ist, wo die Leute, ja, und jeder guckt heute im Netz. Also das ist den Leuten klar, aber trotzdem gucken sie sich ihre eigenen Seiten nie an. Und wenn, ich sage dann immer, wenn das euer Unternehmen wäre, mit diesem alten Schaufenster, und ihr würdet jeden Tag an diesem Schaufenster vorbeigehen, das würde nicht lange so aussehen. Da würdet ihr irgendwann auf die Idee kommen, oh, hier sollte ich vielleicht mal aufräumen, ein bisschen entstauben, mal moderne Sachen da reinstellen und das Ganze ein bisschen anders gestalten. Das würde passieren. Aber der Webseite, da geht's los, dass die Leute sich die auch nicht regelmäßig angucken. Ne? Vor 3 Jahren mal gemacht, ja, passt noch. Ne? Das geht heute nicht mehr. Das ist wirklich die digitale Identität und die fängt ja nur bei der Webseite an. Das sage ich immer, ist die Homebase. Da geht's los und dann muss das Ganze noch viel, viel weitergehen. Ne? Und dann die Prozesse, ja, dann digital zu gestalten, ist auch wahnsinnig wichtig fürs moderne Arbeitsumfeld. Ich meine, wir haben Fachkräftemangel, wir haben alle Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu finden. Und die kriegen wir aber nicht, indem wir die zum Beispiel hier festbinden, hier in Opladen, wo ich sitze, ne, an ihren Schreibtisch sage, ihr müsst hier arbeiten. Nein, bei mir ist komplett flexibel, Ort und Zeit ungebunden. Wenn einer von zu Hause arbeiten will, gerne. Und das geht auch nur im digitalen Unternehmen, nicht wenn der sich hier an und irgendeine Akte ziehen muss. Ne? Also wenn ich das so digital organisiert habe und papierlos, dass man wirklich ortsunabhängig arbeiten kann. Ne? Und das ist wichtig auch, um zukünftig Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist auch immer ein Riesenthema bei den Unternehmen, aber dass die jungen Leute heute, die wollen das alle.
Absolut. Und wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf an. Also ich glaube, man muss es von oben, von der Unternehmensspitze her wollen. Und das ist oftmals genau das Problem. Ich habe mal ein Beispiel immer mal wieder genannt oder ein Kunde sogar, ein mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, machen zweistellige Millionenumsätze, haben sich gewundert, dass sie nach einem Relaunch, der richtig Geld gekostet hat, an Sichtbarkeit bei Google komplett verloren haben. Also im Grunde genommen auf null zurückgegangen sind. Selbst mit den Rankings, also mit der Sichtbarkeit, wo sie bei Google vorhanden waren, da sind Sie dann, ich sag mal, mit Referenzen zu Krankenhäusern gewesen oder zu irgendwelchen Flughäfen. Das heißt, Sie sind Unternehmen, die Möbel herstellen und an Krankenhäuser, Flughäfen und an solche größeren Objekte halt liefern. Und die einzige Sichtbarkeit, die Sie hatten, war zu diesen Referenzen. Wie kam das? Ja, weil man immer nur über die Referenzen oder über die in den News nur über diese Erfolge mit irgendwelchen Bildern zu den Referenzen berichtet hat. Alles andere hat man eigentlich vernachlässigt und nach Jahren fiel es dann auf, dass das irgendwie nicht so gut ist und dass man das irgendwie ändern müsse, hat die Homepage verändert, hat aber eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt und hat dann die URL-Struktur komplett verändert und so ist es dann passiert, dass man dann ja quasi auf null abgerutscht ist und genau das ist ein Thema, genau wie du es auch gesagt hast, wenn es intern nicht bewusst ist und das ist mal eben dem, ich hätte jetzt mal dem Azubi in die Hand gelegt worden, weil es den Firmengründer und Unternehmer nicht interessiert hat, es ist halt oftmals immer noch leider ein notwendiges Übel, ne?
Ja, wird so gesehen. Aber da kann ich jedem einen super Buchtipp an die Hand geben, wenn ich das hier darf. Das Buch Der stille Raub vom Hörhahn. Das ist ein Österreicher, der hat das geschrieben. Stille Raub hört sich jetzt erstmal so nach ein bisschen nach Bildzeitung an. Aber das ist wirklich ein Buch, wo es um die Digitalisierung und die digitale Identität geht. Und das muss eigentlich ein Must-Read für jeden Unternehmer, um einfach mal klar zu machen, wie wichtig deine digitale Identität da ist. Der Hörhahn selber ist, ich sag mal, den muss man nicht mögen, aber der ist schon, der polarisiert. Ja, aber was er in dem Buch, die Fakten, die er liefert, die sind hundertprozentig richtig.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wir haben viel über das Thema Digitalproduktivität gesprochen. Wie produktiv und digital bist du denn jetzt nach deinen Jahren der Erfahrung mit deinem Unternehmen? Wie hast du dich mittlerweile organisiert? Bist du komplett papierlos? Hast du das auch bei deinem Unternehmen immer so gemacht, dass du quasi gestartet bist und das dann top-down entsprechend runter organisiert hast? Also erzähl vielleicht mal so ein bisschen, wie produktiv oder letztendlich wie digital du aufgestellt bist.
Also produktiv und digital, die müssen nicht immer Hand in Hand gehen. Ne? Also das ist oftmals so,
das dass
digital, da kann man sich auch in Apps, in einem
App-Nirvana
verlaufen, ne? Dass man 10 Apps für, keine Ahnung, 3 Aufgaben einsetzt. Also nein, also ich bin komplett papierlos. Das Einzige, was ich am Papier habe, ich habe noch einen alten Wandkalender an der Wand hängen. Ne? Da gucke ich auch gerade drauf, so einen Jahreskalender. Den brauche ich immer noch, um den Überblick zu bewahren bei den ganzen Terminwahnsinn, den ich so habe. Ne? Also damit ich aufs Jahr gucke und da einmal die Big Rocks in first, also meine Urlaube plane, meine Workshops und sowas plane. Also das brauche ich noch, das habe ich als Papier noch an der Wand hängen und ansonsten bin ich wirklich komplett papierlos, digital organisiert und bei meinem Unternehmen war das hatte den Handwerksbetrieb erwähnt, da hat es sehr geknirscht und es war eine sehr anstrengend, das einzuführen in so einem alten, oder alt war es ja nicht, war ja 7, 8 Jahre alt, aber in so einem verkrusteten, herkömmlichen Unternehmen. Hier die Agentur, die ist jetzt, die Online-Marketing-Agentur ist 3 Jahre alt, da sind wir direkt papierlos gestartet. Also wir haben zum Beispiel gar keinen Server mehr hier, von Anfang an gar nicht. Es liegt alles bei uns in Cloud-Diensten. Klar haben wir auch einen Drucker hier, weil ab und an muss dann doch mal was ausgedruckt werden, aber das mache nicht ich, das darf dann meine Assistentin machen.
Aber und die Frage an dich, macht ihr die Briefpost, ist die auch digital oder scannt ihr die ein?
Die scannen wir ein. Ne? Was noch an Briefpost kommt, das ist ja nicht viel, das wird dann eingescannt. Ne? Ja. Und wird aber alles wirklich digital abgelegt, die Buchhaltung komplett papierlos. Das ist bei uns alles wirklich komplett papierlos. Ne? Ja. Ne? Und nochmal zur Produktivität, nochmal ganz kurz ein Thema, ganz kurz produktiv ist nicht so viel zu schaffen wie nur möglich. Ne? Das hatte ich ja eben am Anfang auch noch gesagt, ne? Nämlich immer mehr, das ist nicht produktiv. Produktiv ist an den wirklich wichtigen Dingen arbeiten. Ne? Und das habe ich auch gelernt und da helfen dann digitale Tools wie mein Navi fürs Leben zum Beispiel dann auch.
Jetzt lass uns doch mal so einen kleinen, oder gewähr uns doch mal so einen kleinen Einblick. Und ich glaube, das ist auch so für viele, die auch mir Feedback immer wieder geben, so die Überlegung zu sagen, papierlos hört sich so gewaltig an. Ich muss so viel verändern in meinem Unternehmen. Ich brauche so viele, wie du eben nanntest, Tools. Ich brauche einen Scanner. Ich brauche ganz andere Ressourcen. Kannst du da so ein wenig, ich hätte bald gesagt, sensibilisieren oder ist das in der Tat so aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich bei mir schon was länger her, ne? Aber ich habe mit meinem Bruder zusammen, haben wir auch so eine Beratung. Also mein Bruder macht das, ne? Also ich habe das, weil ich kriege über meinen Blog viele Anfragen von Unternehmen und dann macht mein Bruder das hauptsächlich, wo wir dann helfen in der Umsetzung dann, ne? Wie man so ein Team dann auch digital organisieren kann. Und da ist erstmal wichtig so eine Ist-Aufnahme, weil Fakt ist, jeder nutzt irgendwas und in vielen Firmen nutzt jede Abteilung dann irgendwas anderes. Das haben wir sehr, sehr häufig. Ne? Und dass man das einfach mal so eine Bestandsaufnahme macht und dann guckt, was kann man denn jetzt wirklich mit einfachen Schritten dann machen und dann wirklich so einen Fahrplan entwickelt, welche Schritte gehen wir denn jetzt? Ne? Ein Workflow überlegt und sagt, okay, sind die Workflows, die ich habe und in welchen Schritten gehe ich die jetzt an? Und dann nimmt das Ganze dann auch wirklich seinen Schrecken, weil von jetzt auf gleich macht man es ja eh nicht, das geht ja auch gar nicht, sondern immer einen kleinen Schritt nach dem anderen, ein kleines Steuerberatungsbüro, keine Ahnung, 5, 6 Mitarbeiter, da auch so einen Jahresplan gemacht, wie man über ein Jahr dann Richtung papierlos sich dann bewegt und so geht das dann auch in kleinen Schritten und Mitarbeiter mitnehmen ist wahnsinnig wichtig, ne? Auch wenn man selber vorweg geht, wie du eben sagst, der Fisch stinkt vom Kopf. Klar, man muss vorweg gehen, aber auch die Mitarbeiter immer mitnehmen, ne? Und nicht einfach überstülpen, ne? Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, wenn ich es darf, aus meinem Handwerksbetrieb. Da gibt es einen Handwerker, Jamal, Marokkaner, ein erste Sahne-Handwerker, ne? Der hat an meinem eigenen Haus wahnsinnig viel, habe ich den machen lassen. Ne? Den würde ich auch zu jedem von meinen besten Freunden schicken und sagen, hier, wenn der bei euch was macht, 1A. Aber der kann bis heute nicht mit einem iPad oder Smartphone umgehen. Ne? Also, und okay. Wir haben für diesen einen wirklich eine Insellösung gebaut, nur weil wir gesagt haben, die kriegen wir da nicht hin. Das ist unmöglich. Ne? Das ist wie, als würde ich einer Kuh Tango-Tanzen beibringen. Das geht nicht. Ne? Und deshalb für den wirklich, der kriegt noch seine Baustellenmappe ausgedruckt, ne, von hier im Büro und der fährt wirklich mit seiner Papiermappe nach wie vor auf die Baustellen. Ne? Also schön. Auch da ruhig mal ein bisschen Unperfektionismus dann zulassen.
Absolut, absolut. Lass uns da mal so ein bisschen darüber sprechen. Du hast es ja eben selber gesagt, man kann sich so in diesem Tool-Dschungel auch verirren und auch da, ich sag jetzt mal, zu digital werden. Also man braucht nicht für jeden Schritt oder für jeden Bereich ein anderes Tool. Was sind denn so deine Tools, die du so im Alltag in deinem Unternehmen nutzt, wo du sagst, die haben mich jetzt eigentlich so in diesen digitalen Kosmos geführt und ich brauche nicht für jeden Bereich noch irgendein kleines Tool oder hier noch eine App und da eine App. Und was sind denn so die Tools, die du empfiehlst, auch aus deiner Erfahrung heraus?
Also gerade so im Unternehmerumfeld ist es auf jeden Fall, und da kommt, glaube ich, kein Unternehmen oder ich kann mir kein Unternehmen vorstellen, was nicht irgendeinen Mehrwert daraus hat, sind die Kanban-Systeme. Das ist so Trello zum Beispiel oder Meistertask. Das sind so Kanban-Systeme. Das heißt, das ist ein Board. Ne, das ist wie eine Pinnwand, da gibt es Spalten drauf und jede Spalte, da können Karten drin sein und die Karten kann ich zwischen den Spalten hin und her schieben. Und so kann man dann hervorragenden Workflow zum Beispiel abbilden, von links nach rechts, das haben wir in dem Handwerksbetrieb so gemacht, dass ganz links der Auftragseingang war, jeder Auftrag war eine Karte und dann ist der langsam von links, wenn der Auftrag gekommen ist, nach rechts rüber gewandert, ne, bis zur Rechnungsstellung, also durch die ganzen Schritte hindurch. Sowas ist halt wirklich perfekt, um seinen ganzen den Ablauf da mal zu digitalisieren. Also Trello oder Meistertask kann ich da empfehlen. Und das Schöne ist, die ganze Kommunikation zu dem Auftrag findet in dieser Karte statt. Ne, man schreibt sich keine E-Mails hin und her. Wir haben hier zum Beispiel in der Agentur eine No Internal E-Mail Policy. Also wir schreiben uns keine internen E-Mails. Das läuft alles nur über solche Tools ab. Nämlich das Gute daran ist ja, ich habe die Information dann zur Verfügung in so einem Tool wie Trello oder Meistertask, wenn ich sie brauche. Wenn ich mich mit diesem Projekt beschäftige. Ansonsten, die E-Mail kriege ich ja immer dann, wenn ich mich gerade gar nicht damit beschäftigen will. Ne? Und das ist das Gute. Also Trello Meistertask für Teamkommunikation. Und da geht's los mit, das können auch Besprechungsprotokolle, machen wir alle in Meistertask, ne? Oder Trello. Solche Sachen, da ist das perfekt für geeignet. Ja, und dann braucht man noch eine gute digitale Ablage. Und ich bin kein Freund von Ordnerstrukturen. Wir machen das alles in Evernote. Evernote ist so eine Notiz-App und wir haben aber unsere ganze digitale Ablage hier in der Agentur in Evernote. Da wandert jede Rechnung rein, jede Kommunikation mit dem Kunden. Wenn der Kunde uns eine E-Mail schreibt, wird die da abgelegt, sodass ich wirklich so eine richtige Historie, so eine Art CRM, wenn du so willst, vom Kunden aber dann in Evernote dann abgelegt habe. Ne? So, das sind so die zwei Sachen, wo ich sage, da kommt jedes Team, jede Firma auf jeden Fall gut mit zurecht.
Was glaubst du, was sind so Grenzen? Also gerade Trello Meistertask, du hast es genannt, klar, Kanban-Systeme, wo man die Prozesse strukturieren kann. Was glaubst du, oder hast du Erfahrungen damit gemacht, dass man auch aufgrund der Masse an, ja, ich sag mal, Kapazität oder an Probleme bekommt, dass es übersichtlich bleibt? Also wenn zu viel integriert ist oder wie sind da deine Erfahrungen?
Ja gut, also ich glaube nicht, dass der VW-Konzern...
Das ist klar, nee, aber es gibt ja auch größere Mittelständler zum Beispiel, ne, die sagen, oder die sich sowas auch anhören, ich weiß, dass wir sowas auch als Zuhörer haben, würdest du denen das auch empfehlen?
Also ich, das hängt total davon ab, was sie machen, ne, und wie sie es machen. Ne? Also wir haben einen Kunden, den ich betreue, mit dem bin ich auch befreundet, mit dem Unternehmen, der hat einen Trocknungsdienst, der hat immer um die 200 Karten in seinem Board, 200 Aufträge, die er da hin und her schiebt, und der hat dadurch eine wahnsinnige Übersichtlichkeit gewonnen, was er vorher überhaupt nicht hatte. Ne? Also mit selbst 200 Karten, 200 Projekten in einem Board hat er da noch eine Übersichtlichkeit, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich vorher genau zu überlegen, wie man was abbildet, ne? Weil es gibt ja da x Möglichkeiten. Ne? Macht man für jedes Projekt ein eigenes Board? Macht man ein großes Board für verschiedene Projekte? Wie organisiert man das? Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich im Vorfeld mal Gedanken zu machen. Und dann die Grenzen, das kann man nicht so pauschal sagen. Ne? Klar, wie ich gesagt habe, VW-Konzern wirst du damit nicht abbilden können. Aber für agile Teams gibt es nichts Besseres. Und das ist noch ein Stichwort agil, weil heutzutage muss ja alles schnell gehen. Ne? Und was ich jetzt, wenn ich dann sehe, wenn ich in die Werkstatt bringe, eine einfache, dämliche Inspektion. Ich stelle den Wagen dahin, dann sitze ich 5 Minuten vor dem Typen und ich weiß gar nicht, was der da alles in den Rechner tippt. Ne? Ich meine, ist doch klar, mein Kennzeichen ist bekannt, ich will eine Inspektion, und der daddelt darum. Und dann denke ich mir, ja, und das ist dann wirklich so starr, ne? Und da muss, was weiß ich, was alles eingegeben werden. Und das ist das Schöne an so Tools wie Trello oder Meistertask. Sie sind agil, sie leben mit dem Team, und das ist halt wirklich richtig toll. Aber eine Größe, wo man sagen kann, ab da nicht mehr, kann man so pauschal nicht sagen.
Schwierig. Ja, das denke ich auch. Ein Punkt, der mich noch interessiert, der auch immer wieder an uns herangetragen, an mich herangetragen wird von den Zuhörern, ist das Thema mobiles Büro. Du hast es ja eben gesagt, du bist mit dem iPad unterwegs. Wie bist du da organisiert? Also nimmst du noch zu Kundenterminen ein iPad mit, ein Notebook mit, oder bist du da schon so weit, dass du sagen kannst, mir reicht das iPad? Es ist ja schon, ich sage jetzt mal, eine Umgewöhnung, wenn ich von einem klassischen PC, Notebook komme, zu sagen, ich habe jetzt nur noch mein iPad dabei, ich bin jetzt bei Kundenterminen vor Ort, muss auf meine Dateien zugreifen, Präsentation, ich weiß nicht was alles. Wie sieht's da aus? Also, wie bist du da organisiert?
Ja, also ich fahre zu Kunden nur mit dem iPad, und ich habe ja vor 2 Jahren mal so einen Test gemacht, iPad only, und damals vor 2 Jahren oder wann ich das gemacht habe, da habe ich auch eine Serie zu auf meinem Blog zugeschrieben, war das sogar noch recht gewagt, heutzutage ist das gar nicht mehr gewagt, das geht alles. Ich schreibe ja seit etlichen Jahren meine handschriftlichen Notizen nur noch auf dem iPad. Ne, da habe ich auch meine ganze Serie, da habe ich die Stifte getestet, wie man auf dem iPad schreiben kann. Jetzt gibt es ja den Apple Pencil seit 1,5 Jahren. Seitdem ist das Ding wirklich super. Man kann da richtig gut drauf schreiben. Das ist mein Notizbuchersatz. Ich habe also nicht einen Laptop wie so eine Wand vor mir stehen. Das schafft ja auch immer eine Distanz zum Gegenüber, sondern ich habe es wie ein Blatt Papier auf dem Tisch liegen, kann da handschriftlich drin schreiben, kann mir aber auch alle Besprechungsprotokolle von vorher mal eben angucken, kann mir die letzten Rechnungen über Evernote aufrufen, kann mir den E-Mail-Verkehr angucken. Also ich brauche nur noch das iPad. Also es ist wirklich ein ganz, ganz leichtes Reisen damit. Ne? Und selbst Präsentation, so, das läuft ja alles auch übers iPad. Wunderbar.
Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wie machst du das denn, wenn du mal beim Kunden eine Präsentation mit dem iPad machst und du brauchst Notizen? Das heißt, du nutzt ja dein iPad für Notizen, hast aber gleichzeitig das iPad für deine Präsentation im Einsatz. Das wird schwierig, oder?
sehr gute
dann doch
Frage,
das Papier.
Thomas, aber das geht auch. Es gibt ja mittlerweile den Splitscreen.
Ja, okay.
Und wenn du auf dem Hauptbildschirm die Präsentation laufen kannst, kannst du einfach auf der rechten Seite dir eben GoodNotes zum Beispiel oder NoteChef oder irgendeine Notiz-App, auch Evernote, so reinladen. Die Präsentation läuft weiter und du kannst da dann notieren. Das geht.
Ich dachte, ich hätte dich doch erwischt, dass du papierlos bist.
Wo du mich erwischen könntest, das ist wirklich eine Sache. Was noch ein echt Nachteil ist am iPad bei Präsentationen, also wenn ich einen Vortrag halte, also wenn ich eine kleine Präsentation mache, jetzt vor einem Team ein Angebot präsentiere oder so, das reicht das iPad. Aber sobald ich einen Vortrag halte vor mehreren Leuten, muss ich mein MacBook mitnehmen, weil es keinen vernünftigen Präsenter zurzeit für das iPad gibt. Also für Keynote. Ich habe mir sagen lassen, bei PowerPoint, da funktioniert wohl dieser Präsenter von Logitech, der wirklich richtig gut ist. Ne? Das ist ein ganz toller Präsenter, aber der funktioniert leider mit dem iPad nicht. Also das ist noch ein Nachteil.
Ja. Schreibst du denn auch viel mit dem iPad? Also hast du die Apple-Tastatur beispielsweise da dabei und schreibst auch sehr viel? Also ich habe jetzt mal ich war relativ viel geschäftlich unterwegs in den letzten Wochen, viel im Zug gesessen oder im Flugzeug und auch den einen oder anderen Blogartikel geschrieben. Ja, das funktioniert. Aber es sind noch so kleine Bugs, ich gehe davon aus, das wird an WordPress liegen, wo die Tastatur halt nicht hundertprozentig funktioniert. Das ist schon, ich damals hier und da nochmal nervig sein kann, kein normales Notebook zu haben, jetzt rein, was das Schreiben angeht. Hast du da Erfahrungen mitgemacht oder schreibst du viel oder nutzt du es wirklich nur für Notizen und für Präsentationen oder bildest du quasi so den gesamten Workflow ab, den man so mit dem mobilen Büro letztendlich auch so ein bisschen sieht, zu sagen, ich schreibe, ich präsentiere und nutze, schreibe meine E-Mails, die Korrespondenz und all das, was man halt unterwegs halt braucht. Machst du das auch oder reduzierst du das wirklich nur auf Notizen und Präsentationen beispielsweise?
Nee, ich weiß genau, was du meinst, aber ich mache wirklich alles damit. Und in WordPress reinschreiben, das mache ich grundsätzlich nicht. Ich nutze da dann Schreibprogramme oder Evernote dann auch. Heutzutage, jetzt zurzeit nur noch Evernote, weil ich ja meine Apps auch reduzieren will. So, und dann kopiere ich mir das halt rüber, weil ich weiß genau, was du meinst. Das ist ein bisschen hakelig, ne? Also wenn man so vom
Ja, diese Pfeiltastatur, diese Pfeilen zum Beispiel, wenn ich nach links, rechts, dann springt der nach unten.
Ja,
also
genau.
Das klappt in Evernote wunderbar. Also ich nutze auch Evernote für meine Skripte und alles auch wunderbar, aber in WordPress funktioniert das beispielsweise nicht.
Ja, absolut richtig. Also das weiß ich deshalb. Aber ich schreibe auch wirklich alle meine E-Books, schreibe ja gerade an einem Buch und so. Das schreibe ich komplett mit dem iPad. Alleine auch deshalb, weil ich fahre viel mit dem Zug und wenn ich mein MacBook, ich habe das neue MacBook oder neu, also das letzte MacBook, und das hat ja so eine höllenlaute Tastatur.
Wahnsinn,
ja.
Ich habe es deswegen wieder zurückgegeben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ja schon fast unangenehm, das im Zug zu benutzen, weil da
Also die Leute haben mich angeguckt und ich dachte so, ich kann nicht leiser tippen. Also wenn ich schnell tippe, dann ist das einfach ein gewisser Druck, der auf der Tastatur ist.
Ja.
Ich habe es wieder zurückgegeben.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Und das ist halt mit dieser Tastatur vom iPad halt dann auch einfacher, ne? Die ist nicht so laut.
Ja. Was schreibst du für ein Buch? Also vielleicht kannst du da kurz was sagen. Also um welches Thema geht's genau?
Ja, ums Navi fürs Leben natürlich, klar.
Okay. Okay. Und wann wird es erscheinen oder wann kann man es sich anschauen?
Also ich bin noch ziemlich jungfräulich dran. Es sind erst ein paar tausend Wörter geschrieben, aber so Ende 2018 soll es erscheinen, ja.
Okay, und wie hast du es geplant? Selbst verlegen oder über einen Verlag oder wie machst du das? Das ist ganz interessant.
Also ich möchte es gerne über einen Verlag machen. Also das ist schon mein Ziel. Ich habe aber noch überhaupt keinen Verlag angefragt. Ich habe mal, wie man das so macht, ich habe erstmal dann den Klappentext geschrieben und solche Sachen und dann, ich werde jetzt irgendwann mal einen Verlag anfangen. Also das ist schon mein Ziel, das über einen Verlag zu machen, auf jeden Fall.
Okay. Ja, Lars, für den Schluss vielleicht mal so drei Tipps noch zum Schluss, was du jedem Unternehmen so mit auf den Weg geben kannst, egal ob produktiv, selbstmanagement, was sind so diese typischen Dinge, wo du mit konfrontiert wirst, die aus deiner Sicht im Alltag falsch gemacht werden, wenn man gewisse Dinge angeht? Also du hast ja schon sehr viel gesagt, aber hast du vielleicht noch so drei Kernthemen und sagst, fang einfach mal an mit ein, zwei, den drei Themen, bevor man irgendwie sich vielleicht auch zu viele Gedanken macht. Man kann sich ja auch in Gedanken verirren, zu sagen, ich habe jetzt dieses Riesenkonstrukt vor mir. Hast du da noch drei Tipps zum Schluss für unsere Zuhörer?
Also fürs Selbstmanagement kann ich mal kurz drei Tipps raushauen. Also Also Ziele definieren und schriftlich festhalten. Nur 3% der Erwachsenen halten ihre Ziele überhaupt schriftlich fest. Und das ist der größte Fehler überhaupt. Wenn man irgendwas erreichen will, muss man schriftlich festhalten und dann auch wirklich in diese Richtung losrennen. Und die Sache ist, dass viele sich ihrer Ziele gar nicht bewusst sind. Wenn man heutzutage, ich gebe ja meine Workshops und dann frage, was machst du denn zurzeit, was wirklich wichtig ist? Ja? Und was hat die höchste Priorität? Können die wenigsten antworten, ja? Weil sie gar nicht ihre Ziele kennen. Also das ist schon mal eine Kleinigkeit, aber damit geht's los, dass man sich seiner Ziele gar nicht bewusst ist und dann einfach auch mal überlegt, was ist mir wichtig im Leben. Zweiter Punkt ist auch wichtig, für mich ist der Umgang mit E-Mails, dass der sowieso da ein komplettes Umdenken stattfindet. Ich habe eben gesagt, wir verschreiben uns hier in den Firmen keine internen E-Mails. Das halte ich für wirklich wahnsinnig wichtig, weil wie viele E-Mails kommen intern über CC-Gesetz und. Und das ist ja wirklich ein Störfeuer, was man einfach ausschalten sollte. Und da einfach die entsprechenden Tools für nutzen, was das Leben 10-mal einfacher macht. Weil wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, ich kriege eine E-Mail von meiner Mitarbeiterin, die irgendeinem Kunden antwortet, ist ein Thema, was mich vielleicht irgendwann angehen könnte, aber nicht in dem Moment, wo ich vielleicht gerade meine E-Mails lese. Und da einfach Tools für nutzen, die wirklich kontextbezogen die Kommunikation stattfindet, um da auch diese E-Mail-Flut einfach zu reduzieren. Ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, und beim Umgang mit E-Mails dann noch als dritter Tipp wirklich, was da bei vielen, vielen Menschen wirklich eine totale Entlastung ist, ist, wenn man seinen E-Mail-Eingangskorb auf null runterfährt. Ja, dieses Inbox Zero. Und das hört sich jetzt für viele an, oh, um Gottes Willen, dachte ich auch mal vor ein paar Jahren. Ich habe es jetzt wirklich, halte das jetzt seit Jahren durch und es ist einfach immer ein tolles Gefühl, die E-Mail-App zu schließen und der Eingangskorb ist einfach nur leer.
Respekt. Also ich habe es mir auch immer wieder vorgenommen, habe es nicht geschafft bislang. Wie machst du das denn? Also da vielleicht nochmal auch aus meinem eigenen Interesse. Wichtige E-Mails, die vielleicht für dich wichtig sind, wo legst du die ab? Beziehungsweise wenn du sie gelöscht hast, wie verarbeitest du das dann weiter? Also du hast eben gesagt, du E-Mails oder E-Mail-Korrespondenz macht ihr über Evernote. Bildest du das dann über Evernote ab oder wie machst du das?
Also Ablage. Grundsätzlich, wenn es jetzt wirklich im Firmenkontext ist, wird es in Evernote, in dem Notizbuch des Kunden abgelegt, klar. Aber grundsätzlich halte ich nichts davon und wirklich gar nichts. Und da kann ich nur jedem von abraten, irgendeine Ordnerstruktur in einem E-Mail-Programm anzulegen oder auf dem E-Mail-Server. Weil ich sag mal, das große E-Mail-Archiv, und wir nutzen hier in unseren Firmen alle Google Mail, ist so gut die Suche, es findet immer alles. Und sobald ich da mit Ordnern anfange und ich kriege eine E-Mail, die passt jetzt nicht in irgendeinen Ordner so hundertprozentig rein, bin ich schon wieder am Überlegen, kognitiv unterwegs. So ein Quatsch. Einfach das große Archiv nutzen, alles weg. Und dann ist es so, wenn man, da gibt es dann wirklich auch noch gute Apps, da bietet Google zum Beispiel die Inbox an. Oder es gibt auch eine Spark-App für das iPad oder AirMail für das iPad, wo es eine Wiedervorlage gibt. Ja, ich kann mir also eine E-Mail auf Wiedervorlage legen. Und das ist auch wenn ich habe zum Beispiel gewisse Tage, wo ich mich nur um meinen Blog und meinen Podcast kümmere. Und wenn ich dazu eine E-Mail bekomme, ja, was weiß ich, Interviewpartner schreibt mir zurück und so, dann lege ich mir das immer auf den Tag, wenn ich mich dann mit diesem Thema beschäftige, habe das aus dem E-Mail-Eingangskorb raus und es taucht dann an dem Tag, wo ich mich in diesem Zeitfenster befinde, wo ich mich damit beschäftige, dann dort wieder auf. Das ist auch eine große Hilfe.
Ja, sehr schön. Lars, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wer Fragen hat, ich glaube, die URL Selbstmanagement, sag mir nochmal die URL, wie sie genau heißt, wo findet man dich am einfachsten, am besten?
Am einfachsten unter larsbobach.de. Alles zusammengeschrieben, larsbobach ohne S.de.
Super, das verlinken wir in den Shownotes. Das ist am einfachsten, genau. Wenn da Fragen sein sollten, die gerade auf deine Erfahrung zurückgreifen wollen, dann können die sich ja dort sehr, sehr gerne melden. Ansonsten danke ich dir sehr für deine Zeit, für deine Transparenz, um einfach auch mal zu sehen und auch Erfahrungen zu sammeln. Das war mir ganz wichtig. Wie macht es einer, der schon jahrelang in diesem Thema drinsteckt? Und ich glaube, das hat sehr schön auch nochmal gezeigt, dass ja, man das nicht von 0 auf 100 machen muss und vielleicht sogar auch gar nicht kann, sondern dass man das Schritt für Schritt machen sollte, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, das digitale Unternehmen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das ist dann so wie mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr, wenn der ein oder andere abnehmen will, es ist schon so ein Stück weit halt Disziplin notwendig, um dann auch das umzusetzen. Und das gilt, glaube ich, auch fürs digitale Unternehmen, ne?
Absolut, absolut. Ja, Thomas, auch dir vielen Dank für die Möglichkeit. Ne? War wirklich super interessant. Danke.
Danke dir.